Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League. Der BVB ist noch eine Partie von Europas Krone entfernt.
90. plus 7, Leverkusen fährt nach Dublin und bleibt auch im 49. Spiel ungeschlagen.
2:1, Real dreht das Spiel in der Nachspielzeit und steht im Finale.
Man möchte anfügen, und Bayern ist raus. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Brückentag. Wir machen heute mal was Leichteres, quasi als Vorgriff auf die Fußball-Europameisterschaft, auf Champions-League-Endspiel mit Dortmund und Europa-League-Finale mit Leverkusen. Ja, nur für die Bayern war es keine so schöne Woche. Die erste Saison komplett ohne Titel seit 12 Jahren. Dazu noch eine öffentliche Trainersuche, bei der es eine Absage nach der anderen hagelt. So viele inzwischen, dass man gar nicht mehr weiß, wen der Club eigentlich gefragt hat und wen die Bild-Zeitung. Wir stellen unseren beiden Sportkorrespondenten in München und im Westen, Christopher Melzer und Daniel Teveleit, heute die Frage: Ist die Vormachtstellung des FC Bayern vorbei? Haben auch andere Vereine gelernt, wie es geht? Oder ist das alles nur vorübergehend und bald übernehmen die Bayern wieder die Macht? Was heißt das eigentlich jetzt für die Europameisterschaft in Deutschland in diesem Sommer? Herzlich willkommen beim unserem Daily, dem FAZ-Podcast, an diesem Freitag, den 10. Mai. Mitgearbeitet hat Jennifer Brückner. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, was für eine Fußballwoche. Zwei Bundesligisten im Champions League Halbfinale. Einer ist ins Finale gegangen mit Dortmund, einer im Europa League Halbfinale. Leverkusen jetzt auch im Finale. Ein Erfolg des deutschen Fußballs, der mindestens 5 Champions League Teilnehmer in der nächsten Saison zur Folge hat. Aber der diesmal weniger als vielleicht je zuvor auf den Erfolgen des ja unbestreitbar erfolgreichsten deutschen Vereins aller Zeiten, des FC Bayern, beruht. Ist die Zeit der Bayern vorbei oder ist diese Saison ohne Titel, ohne aktuellen neuen Trainer, mit gefühlt zig Absagen, allesamt öffentlich verhandelt, nur ein kurzes Zwischentief der immer noch übergroßen Bayern? Ich freue mich jetzt sehr auf meine beiden Gesprächspartner. Zum einen unseren FC Bayern-Korrespondenten in München, Christoph Melzer. Zum anderen Daniel Teveleit, der für die FAZ sowohl von Leverkusen als auch aus Dortmund berichtet. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo aus München.
Fangen wir mal bei dir an, Daniel. Wie war das gestern in Leverkusen? Wird doch langsam unheimlich mit diesen Last-Minute-Erfolgen, oder? Wie ist das, wenn du da im Stadion sitzt?
Also das ist tatsächlich jedes Mal oder immer wieder ein sehr großes Erlebnis mit den Last-Minute-Toren, die dann natürlich irgendwie da eine riesen Euphorie auslösen, und man kann tatsächlich nur staunen, dass das immer wieder klappt und sich das auch gar nicht wirklich erklären. Aber gestern fand ich tatsächlich noch begeisternder als diese Schlusspointe, die 40 Minuten bis zum ersten Tor für die AS Rom, weil da für mein Empfinden Leverkusen noch mal ein Stück perfekter gespielt hat als in den vielen guten Spielen der letzten Wochen und Monate, wo wirklich jede kleine Aktion irgendwie perfekt ausgeführt war, jede Ballannahme, jeder kleine Pass. Wir hatten da irgendwie gefühlt 15 riesige Chancen, haben das Tor dann nicht gemacht, wie es so oft ist bei sehr, sehr schön spielenden Mannschaften. Aber das war für mich tatsächlich mit das Begeisterndste, was ich gesehen habe in dieser Saison, überhaupt fußballerisch. Und das fand ich noch toller als letztlich dieses 2:2 in der 7. Minute der Nachspielzeit.
Ich meine, du machst den Job ja auch nicht erst seit gestern. Hast du überhaupt jemals schon mal eine Mannschaft gesehen, die so intakt, so perfekt geradezu Fußball spielt? Also ich denke da immer so ein bisschen an Tiki-Taka vom FC Barcelona, so eine Art Pep Guardiola 2.0. Oder würdest du sagen, nee, das gibt's schon häufiger, hast du auch schon öfter mal gesehen?
Also häufiger gibt's das ganz sicher nicht. Also ich denke auch öfter drüber nach, ob das vergleichbar ist. Wobei ich finde, das ist dann schwierig, irgendwie verblasste Erinnerungen dem gegenüberzustellen und sich zu fragen, ist das jetzt wirklich so ähnlich? Also da müsste man nochmal die Spiele von früher anschauen. Aber was auf jeden Fall einzigartig ist, spätestens seit gestern, ist eben diese Unbesiegbarkeit. Also 49 Spiele ohne Niederlage innerhalb einer Saison, das gab es tatsächlich noch nie. Und das ist auch ein Rekord, der gestern aufgestellt wurde, weil Benfica Lissabon in der Saison 1963, 1964 mal 48 Spiele lang ungeschlagen geblieben ist. Und da hat Leverkusen jetzt tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, kann man sagen.
Also auch international hat das noch nie jemand geschafft, was die jetzt gemacht haben, ne?
Boah. Genau, also das 43. Spiel ohne Niederlage war quasi ein Rekord für die 5 großen Ligen und jetzt haben sie den Rekord quasi für ganz Europa aufgestellt.
Christoph, hättest du auch nicht gedacht, als du nach München gegangen bist, dass du mal so neidisch nach Leverkusen gucken müsstest, oder? Um guten Fußball zu sehen.
Ich habe ja die Pep Guardiola-Jahre verpasst, bin dann erst in der Spätphase Hansi Flicks eingestiegen. Also dass das schon auch nicht mehr Top-Level war, würde ich mal sagen, als man schon auch die Fehler, die dann kamen, schon im Ansatz gesehen hat. Deswegen, ja, also, was soll ich sagen? Daniel hat da diese Saison auf jeden Fall die besseren Spiele gesehen.
Ja, ja. Ich meine, du warst auch in Madrid dabei, oder?
Ich war in Madrid, ja.
Und ich meine, ich erinnere mich an die 80er, die 90er. Da war immer die Rede auch vom Bayern-Dusel. Mein Gefühl, so langsam redet da jemand in München von, dass da die Sorge langsam besteht, dass dieses Dusel, Bayern-Dusel, gar nicht mehr da ist. Ich meine, die haben ja wirklich Pech gehabt, auch wenn Madrid vielleicht die bessere Mannschaft war, aber das war ja echt Pech auch, ne?
Das war schon Pech, aber das wird mir jetzt auch ein bisschen zu hoch gehängt mit der Schiedsrichterentscheidung. Klar, also ne, hätte nicht pfeifen sollen. Das kann man und das sollte man den Bayern auch zugestehen und darüber kann und sollte man auch sprechen. Aber du hast gesagt, Real war besser und es hat dann am Ende, finde ich zumindest, dann doch ein bisschen mehr als dieser eine Pfiff, nicht Pfiff gefehlt, um ins Champions League Finale zu kommen. Aber um zur Frage zurück, ne, den Dusel, den muss man sich halt auch verdienen, ne? Also das macht Leverkusen, das macht Bayern in dieser Saison dann vielleicht nicht.
Ja, stimmt schon. Ich weiß, solche Fragen sind immer total hypothetisch und keiner mag die so wirklich gerne, aber ich würde mir ja persönlich mal so ein Spiel Real Madrid gegen Bayer Leverkusen in dieser Saison wünschen. Was glaubt ihr, wie wird das ausgehen?
Vielleicht können wir dir sagen, das könnte ja passieren, Supercup-Finale, dann im Anfang nächster Saison, Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Sieger. Also das ist so unwahrscheinlich, dass wir das dann sehen und dann die tatsächliche Antwort bekommen. So ist das gar nicht. Aber es ist schwieriger, ein Spiel zu gewinnen, ein Spiel zumindest mit der Art, wie Leverkusen das macht, also grundsätzlich vom Art des Fußballs einfach. Ne? Deswegen gewinnt auch Pep Guardiola nicht jedes Jahr die Champions League, weil er vielleicht schon den besten Fußball spielen lässt, aber in einem Spiel oder mit zwei mit Ballbesitz zu gewinnen, ist eben schwieriger, als vielleicht Real das mit seinem Umschaltspiel macht.
Ja. Wobei es schon eine gewisse Tragik hat, finde ich, dass Bayer Leverkusen nur in der Europa League spielt und dadurch tatsächlich diese großartige Mannschaft einfach nur sehr selten auf richtig, richtig gute Gegner getroffen ist. Im Grunde genommen ja jetzt erst in der Schlussphase der Europa League und wir hatten ja auch so eine Vorrundengruppe, die eher unattraktiv war mit Molde, Hecken und Baku, wo jetzt irgendwie nicht man das Gefühl hatte, das ist die ganz große Herausforderung für die Mannschaft. Und tatsächlich finde ich es ein bisschen schade, dass man diese Mannschaft nicht in der Champions League gesehen hat. Und man muss sich ja auch nochmal in Erinnerung rufen, dass es Hertha BSC Berlin zu verdanken ist, dass die überhaupt in der Europa League spielen. Wenn die Leverkusen hat ja am letzten Spieltag letzte Saison, als sie das letzte Mal verloren haben in Bochum, mit 0-3 eigentlich die Europa League verspielt und nur weil Wolfsburg gegen die schon abgestiegenen Berliner verloren hat, sind sie überhaupt dabei in diesem Wettbewerb, den sie jetzt womöglich gewinnen. Und sonst wären sie nur Conference League. Also das ist schon seltsam, dieser Sprung, der da gemacht wurde von der letzten zu dieser Saison.
Absolut. Also sollten die Leverkusen vielleicht auch nochmal einen Dankesgruß nach Berlin schicken. Die haben, glaube ich, gerade so ihre ganz eigenen Probleme, aber da gehen wir jetzt in dieser Sendung mal nicht so tiefer drauf ein. Ihr beide habt ja wirklich viele Spiele gesehen jetzt von Dortmund, von Bayern, von Leverkusen in dieser Saison. Ich persönlich würde jetzt auch mal sagen, Stuttgart sollte man sicher auch noch erwähnen, weil da auch wirklich was passiert ist. Wer spielt denn den besten Fußball in Deutschland gerade?
Ich glaube, Daniel, ich kann dir vielleicht die Antwort abnehmen, dann musst du das nicht als Homer dann sagen, weil ich kann aus der Ferne sagen, das ist schon Leverkusen. Und das ist, und dann Stuttgart würde ich aber sagen, aber Leverkusen ist schon nochmal einfach, das ist einfach wie, wenn man die spielen sieht, einfach wie so ein Schwarm Fische beim Schwimmen zuzuschauen, das ist einfach, also es ist wirklich so gut aufeinander abgestimmt, dass, und ich habe, glaube ich, die Bayern, ich bin jetzt seit 2020 bin ich hier als München, als Sportkorrespondent und so unterlegen wie in dem Bundesliga-Rückrundenspiel gegen Leverkusen, in Leverkusen habe ich die Bayern noch nie gesehen.
0-3 ging das aus, ne?
Kann man auch 0-3
erwähnen. Warst du da mit, auch in Leverkusen? Habt ihr euch da auch beide getroffen, Daniel und du, ja, Christopher?
Da waren wir zusammen, genau.
Da haben wir uns getroffen.
Ja, genau. Also um auch nochmal quasi eine Metapher aus der Tierwelt zu wählen, also Das Fischwarmbild hatte ich jetzt noch nicht im Kopf, aber mir kommen die manchmal vor tatsächlich, und das erklärt vielleicht auch irgendwie diese vielen späten Tore, wie so ein Rudel junger Huskies, die irgendwie rausgelassen werden und einfach rennen und nicht spüren, bis wenn sie müde werden, bis dann auch wirklich das letzte Korn aufgebraucht ist. Also das ist so, die gehen raus und sind so und spielen einfach und ohne irgendwie nachzudenken.
Aber es ist ja schon ein koordiniertes Ahnung, Rennen. Die rennen jetzt nicht nur wild umher, ne? Das ist ja schon irgendwie, das folgt ja irgendwie, die folgen ja schon was. Das ist nicht nur.
Nee, genau. Aber sozusagen von der Bereitschaft, einfach immer alles zu investieren, ist da, und das ist ja tatsächlich sehr, sehr selten im Fußball, weil alle Mannschaften sich irgendwann ihre Pausen nehmen oder denken mal, das ist jetzt nicht so wichtig, das Spiel, oder jetzt führen wir hoch und können es sozusagen ruhig zu Ende bringen. Das gibt's alles nicht in Leverkusen, sondern die spielen es einfach immer weiter mit höchster Intensität. Das ist schon fast einzigartig, wie ich finde.
Ich meine, der Erfolg hat immer viele Väter. Lasst uns vielleicht trotzdem noch mal einmal zusammen versuchen zu erklären, was da in Leverkusen passiert. Also de facto, klar, die haben eine super Kader zusammen, wofür wahrscheinlich Simon Rolfes und Thomas Eichin zuständig sind. Die haben natürlich einen Top-Trainer mit Xabi Alonso, der ja auch latent überhöht wird, siehe die vielen Angebote, die er bekommt. Was ist es? Was macht es aus? Ist es alles zusammen? Muss auch alles zusammen so funktionieren? Oder wer spielt die wichtigste Rolle eigentlich in diesem Leverkusener Erfolg?
Ja, also ich glaube schon, dass man sagen muss, der Trainer spielt in solchen Fällen in der Regel die allerwichtigste Rolle. Und das ist ja auch oft beschrieben worden, was Xabi Alonso da einbringt, wie er sozusagen taktisch-strategische Dinge und auch sozusagen das ganze zwischenmenschliche Management innerhalb des Teams quasi perfekt zustande bringt. Also da ist ja auch niemand unzufrieden und inzwischen gibt's noch nicht mal mehr eine Stammelf, sondern der kann sozusagen jedes Mal 2-3 Leute austauschen und alle staunen dann überrascht und die spielen trotzdem noch genauso gut weiter. Und das ist auch, glaube ich, ein riesen oder einer der entscheidenden Unterschiede zu Dortmund und den Bayern, wie man jetzt gesehen hat. Wenn dort Wechsel gemacht werden, dann wird die Mannschaft immer ein Stück schlechter oder wurde zuletzt in den Europapokalen ein Stück schlechter. Wenn Leverkusen auswechselt, dann wird die Mannschaft tendenziell eher noch ein bisschen besser. Und das spricht dann dafür, dass eben auch auf der Ebene von Simon Rolfes, der den Kader zusammengestellt hat, federführend, einfach unglaublich viel gut funktioniert hat.
Wie würdet ihr das, Christopher, da kannst du vielleicht mal anfangen, das denn grundsätzlich international auch ein bisschen auf Sicht einschätzen? Haben wir da jetzt zwei kleinere Clubs, klar, kleiner in Anführungszeichen mit Leverkusen und auch Stuttgart, aber im Vergleich mit diesen milliardenschweren Supervereinen in England, Spanien, teilweise auch Italien. Wie ist das langfristig? Kann man da mit eher minder Mitteln, aber raffinierten Mitteln da auch längerfristig Paroli bieten? Oder sind das doch 1 bis 2 Tagsfliegen?
Wenn jetzt so wie bei Leverkusen so viel zusammenkommt, einfach mit einem Trainer, da würde ich Daniel zustimmen, der da das entscheidende Puzzleteil war und ist, dann kann das ne 1, 2, vielleicht auch 3 Saisons und je nachdem, wie lang Xabi Alonso bleibt. Aber jetzt nach der Woche, finde ich, wird mir in manchen Kommentaren die Bundesliga ein bisschen zu gut gemacht im internationalen Vergleich, wenn man auch sieht, ne, Leverkusen ausgeklammert, auf welche Art und Weise die anderen Mannschaften eben weitergekommen sind, jetzt gerade Dortmund. Das ist einfach von der Leidenschaft und das ist also wirklich toll. Ich freue mich auch für die. Aber heute, es gibt quasi vielleicht ein kleines Ratespiel für euch. Also Paris hat in den 2 Halbfinalspielen in 180 Minuten 44 Torschüsse gesammelt. Und wenn man jetzt da ne, auf diese Expected Goals, die Statistik der erwarteten Tore schaut, und was glaubt ihr, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass gemessen an dieser Torchancen der 44 Schüsse, dass Paris in beiden Spielen nicht ein Tor schießt in Prozent? Also nur auf die Daten jetzt mal gehört.
0. Ich sag 0.
Ja, vielleicht 3.
0,3%.
Aber beide.
Ja, okay.
Genau. 0,3%. Und das, wie gesagt, das soll nicht schlecht reden, aber das muss man eben auch dazu sagen, finde ich.
Ich meine, Daniel, du kannst es wahrscheinlich bestätigen. Du hast Dortmund und Leverkusen gesehen, da gibt es schon einen Unterschied.
Da gibt es einen Unterschied, da gibt es einen riesigen Unterschied. Wobei man jetzt schon, finde ich, sagen muss, diese Dortmunder Champions-League-Saison, die ist schon speziell und ich finde, die kann man jetzt auch durchaus loben. Ja, ich meine, nicht nur wegen dem Finaleinzug, sondern die haben auch viele gute Spiele da in der Gruppenphase gehabt, in der schweren Gruppe. Also immerhin sind zwei Clubs aus der Gruppe dann im Halbfinale gewesen mit Paris und dem BVB. Und ich finde auch jetzt mal jenseits von irgendwelchen Zahlen und Statistiken, dass der BVB in drei von den vier Halbzeiten gegen Paris besser gewesen ist und deswegen schon irgendwie jetzt nicht der vollkommen glückliche und unverdiente Sieger waren. Also, aber ich wollte noch was zu sagen zu sozusagen dem internationalen Vergleich und insbesondere der Konkurrenz zur Premier League. Da vergisst man schnell, wenn man jetzt irgendwie die Bundesliga hochhebt und lobt, dass immer in dieser späten Phase der Saison sich dann schon auch auswirkt, dass die einfach keine Winterpause haben und dass bei denen dann einfach auch Kraftspeicher anders geleert sind, als es vielleicht bei den Bundesliga-Clubs der Fall war. Also ich finde, wenn man die Ligen vergleicht, muss man klar differenzieren zwischen wie schneiden die Vereine im Europapokal ab und wie ist eigentlich die Qualität des Fußballs innerhalb der Liga. Und da, finde ich, muss man schon deutlich sagen, dass das in der Premier League ein ganzes Stück besser ist als in der Bundesliga.
Also du meinst, in der Hinrunde hätte Leverkusen gegen Man City weniger Chancen als in der Rückrunde?
Das würde ich mal als These wagen, ja.
Okay, dann lass uns doch mal, das steht auch bei uns in der Überschrift, noch mal ein bisschen mehr auf die Bayern gucken. Da sieht das ja alles nicht so super dolle aus. Wer ist denn eigentlich, fangen wir mal bei dir an, Christopher, dafür verantwortlich, dass beim FC Bayern, obwohl die ja am meisten Geld ausgeben für ihren Kader, traditionell und auch das Ganze drumherum irgendwie schon das Größte ist, dass das im Moment alles nicht so nach Plan läuft, wie die das gerne hätten und wie sie es auch gewohnt sind, muss man ja fast sagen. 11-mal das Meister in Folge, ne? Waren sie, glaube ich.
11-mal Meister in Serie, ja. Also das Faszinierende an Bayern ist, dass man das ja vielleicht gar nicht so genau sagen kann, weil sie das selbst vielleicht gar nicht wissen. Oder selbst zumindest, wenn man da 6 Leute fragen würde, 7 Antworten bekommen würde. Also das, wo fängt man an jetzt, wenn man auf die jetzige Mannschaft schaut, okay, das ist immer noch in Teilen vielleicht die Mannschaft, die Hasan Salihamidzic, dann erst Sportdirektor, dann Sportvorstand, ne, von Personal her zusammengestellt hat. Und jetzt sind sie, also jetzt, wenn du fragst, okay, an wem liegt das? Ich glaube, die große Frage, und das, ich kann das fast schon gar nicht mehr hören, weil ich das ständig sage und schreibe, die, glaube ich, müssen für sich festlegen, was für ein Fußballclub wollen wir eigentlich sein in dieser neuen Fußballwelt? Wer wollen wir sein? Und wenn wir das festgelegt haben, wie quasi ist unsere Art, zu Erfolg zu kommen? Und da sind sie sich, glaube ich, momentan einfach selbst noch nicht sicher. Also der FC Bayern wie Uli Hoeneß ihn, und der Uli Hoeneß hat auch noch sehr viel zu sagen, das kommt auch noch dazu, der ist halt ein Spielerverein und kein Trainerverein. Also da haben die Trainer einfach nicht so viel Kompetenz. Aber wenn man sich jetzt die ganzen großen Clubs in England anschaut und wie auch so sonst heutzutage die modernen Fußballclubs geführt haben, da kriegen diese Trainer, die Manager eben doch sehr viel Kompetenz. Und da, klar kann man, das Gegenbeispiel wäre dann Real Madrid, und deswegen haben die Bayern auch ein Argument, wenn sie sagen, okay, jetzt waren ja Real Madrid und Bayern München die Clubs, die es dann doch eben ein bisschen anders machen, wieder im Halbfinale, und ja, stimmt, kann man nicht widersprechen. Aber ich glaube, vor solchen Fragen steht Bayern gerade.
Ich meine, früher in den 80ern, ich habe es gerade schon mal gesagt, eigentlich gefühlt in den letzten 40 Jahren konnte man die Uhr danach stellen, dass die besten Spieler auch der Konkurrenten, vor allem in Deutschland, noch allemal, wenn die Meister geworden sind, sofort nach München gelotst wurden, allein um den Gegner zu schwächen und sich selber möglicherweise ein bisschen besser zu machen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Beispiele haben wir auch schon genug gesehen. Ich sage jetzt mal nur Mario Götze. Ne? Also, aber wie ist es denn jetzt? Vielleicht, Daniel, kannst du mal was sagen aus NRW. Ich meine, ist ja nicht so, als würden die Bayern kein Interesse an Florian Wirtz haben, kein Interesse an Trainer Xabi Alonso haben. Mhm. Aber die kriegen die nicht. Warum klappt das denn nicht mehr?
Also ich glaube, da muss man von Fall zu Fall schauen. Bei Florian Wirtz ist es einfach so, der hat inzwischen einen Wert, wo dann auch die Bayern vielleicht an Grenzen stoßen. Also da wurde ja mal von Fernando Caro, dem Chef, da 150 Millionen Euro als Summe in den Raum geworfen. Ich weiß nicht, ob die Bayern da dann nicht doch irgendwie sagen, das können wir nicht mehr machen. Und also 100 Millionen, glaube ich, von Harry Kane waren der teuerste Transfer bislang. bei Xabi Alonso. Das hat Uli Hoeneß ja ganz schön im Gespräch mit Christopher erklärt, dass Hoeneß Frau gesagt hat, wenn er zu uns kommen würde, dann hätte er keinen Charakter, weil der will einfach, und das ist eben auch irgendwie tatsächlich eine menschliche Qualität, der will sein Projekt da jetzt nicht alleine lassen. Und vielleicht ist es tatsächlich auch so, was Christopher gerade sagte, dass der FC Bayern eben ein Spielerclub ist und kein Trainerclub. Also ich würde dieses, beim FC Bayern haben die Trainer nicht so viel Kompetenz beziehungsweise nicht so viel Einflussmöglichkeiten wie in manchen anderen Vereinen noch erweitern, dass die Trainer nicht so viel Wertschätzung bekommen. Also wenn man sieht, wie da über die letzten Jahre Trainer behandelt wurden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine Rolle spielt in der Überlegung, wenn man da ein Angebot bekommt. Und ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass das erst jetzt passiert, dass das irgendwie zusammenbricht und 11 Jahre lang dauerhaft funktioniert hat. Also ich erinnere mich vor, dass ich schon im 5., 6., 7. Jahr immer gesagt habe, jetzt muss es mal zusammenfallen mit dem Hoeneß, der da im Hintergrund immer Einfluss nimmt und den wechselnden Trainern und eigentlich auch vielen Dingen, die nicht so gut geklappt haben, jetzt mal abgesehen von den deutschen Meisterschaften. Also ich fand eigentlich, ist es jetzt mal an der Zeit gewesen, dass es so weit kommt.
Aber man musste,
und das war ja letztes Jahr eigentlich auch schon so. Und da haben sie nur durch das Dortmunder Versagen am Ende dann wieder die Meisterschaft gewonnen.
Und wahrscheinlich wäre es auch noch ein Jahr gut gegangen, wenn nicht da jetzt dieser spanische Trainer gekommen wäre. Und das ist irgendwie auch ein Teil der Wahrheit, dass es irgendwie einen spanischen Trainer gebraucht hat, der mit seiner Art, wie er Fußball gespielt hat und auch Fußball denkt, nach Deutschland gekommen ist und dann so die Bayern-Herrschaft beendet hat. Also das nämlich, ne, also wenn man das ein bisschen zuspitzen würde, ich glaube, die Frage klaue ich vom Kollegen Oliver Fritsch von der Zeit. Er meinte, wo ist eigentlich der deutsche Xabi Alonso? Und das ist, finde ich, schon eine Frage, Hoeneß, die man auch würde ich stellen jetzt darf. Vielleicht.
Ihr habt gerade beide nochmal den FAZ-Kongress angesprochen vor gar nicht allzu langer Zeit. Christopher, da hattest du auf dem Podium zu Gast eben Uli Hoeneß. Der hat da wirklich viele Sachen rausgehauen, war ein sehr launiges Gespräch, aber auch Sachen, die in den Tagen danach die deutsche Sportpresse, die deutsche Sportdiskussion bestimmt haben. Und wir hören nochmal ganz kurz zusammen rein.
Wir möchten einen Trainer haben, der die einzelnen Spieler verbessert. Verstehen Sie? Und der nicht, und das ist der Vorwurf, das sage ich ja, habe ich ja auch mit, ich habe mit Thomas Tuchel überhaupt kein Problem, privat, der war ein paar Mal bei mir, der war ein paar Mal bei uns zum Essen, das waren schöne Abende, alles okay. Aber er hat eine andere Einstellung. Er meint nicht, dass man jetzt hier den Pavlovic verbessern kann, den Davis verbessern, sondern nur wenn es nicht weitergeht, dann kaufen wir. Ja, und das kann nicht die Lösung sein. Ich bin der Meinung, wir müssen mal ein, zwei gute Spieler kaufen, aber den Spielern, die wir haben, Selbstvertrauen geben und hart an denen arbeiten.
Ja, da sagt er also im Grunde vor dem Champions-League-Halbfinale, was er nicht am aktuellen Trainer mag. Und da sagt er ja auch außerdem, dass der neue Trainer jetzt ganz schnell bald feststeht. War dann aber nicht so. Ne? So, also wie ist das jetzt da mit Hoeneß? Wer ist der FC Bayern? Wer will man sein? Haben die Bayern denn de facto durch diese vielen auch, ich sag jetzt mal, Licht im Schatten gestalten, ein Führungsproblem?
Ja, also und wenn man, also seine Skeptiker und Kritiker würden sagen, sie haben auch ein Hoeneß-Problem. Und ich finde, man kann zumindest schon fragen, inwieweit Uli Hoeneß, ob der dann mehr Teil des Problems oder Teil der Lösung ist. Also das ist zumindest eine Frage, die man stellen sollte, finde ich. Und ne, ich glaube, auf der Bühne, da haben wir auch am Anfang, seine ersten Worte waren, graue Eminenz, das möge er gar nicht, den Begriff, weil das sei er nicht. Aber sein offizieller Titel, er ist Aufsichtsrat, aber er ist dann schon mehr als ein Aufsichtsrat. Den Widerspruch muss er auch aushalten. Er hat da schon noch, ja, also am Ende entscheidet er schon noch mit. Ja. Und wahrscheinlich sogar mehr als das.
Also was mich in dem Zusammenhang tatsächlich interessiert, dieser Vorwurf, den er da erhoben hat, dass Thomas Tuchel keine jungen Spieler entwickelt und immer ruft, wir brauchen irgendwie Transfers, das erschließt sich mir tatsächlich nicht. Er hat ja sogar explizit Pavlovic als Beispiel genannt. Und der spielt jetzt im Champions-League-Halbfinale statt Goretzka. Also das stimmt, ist doch auch
aber
fachlich
da würde ich aber,
also, an der Realität vorbei.
Quasi, wenn man jetzt für ihn argumentieren müsste, oder aber ich finde auch, man kann das auch, dann wird er sagen, ja, der Pavlovic wird wahrscheinlich gar nicht spielen, wenn der Thomas Tuchel, wie er das wollte, den Palinja bekommen hätte, ne, den Mittelfeldspieler aus Fulham, den er sich gewünscht hat, der schon in München sogar war, zum Medizincheck im vergangenen, muss Ende August gewesen sein. Und dann aber hat das irgendwie last minute doch nicht geklappt. Also ein bisschen was, also dass Thomas Tuchel keine Spieler entwickelt, das ist in seiner Pauschalität natürlich nicht richtig. Aber was ich, glaube ich, eher meinte, wenn dann, oder dass Thomas Tuchel, das zum Hintergrund, er kommt natürlich, er war in Paris und dann in England. Wenn da vielleicht ein Spieler noch nicht gut genug ist für das Level, dann kauft man eben einen. Mhm. Und vielleicht mit der Gewohnheit ist er jetzt auch zum FC Bayern bekommen, der das Geld dafür ja auch hätte. Und wollte es im Fall zumindest Palinja, hätte er das auch so gern gemacht. Deswegen ist an dem Hoeneß-Punkt vielleicht schon ein bisschen was dran.
Okay, ich verstehe.
Fakt ist auf jeden Fall, ne, im Moment scheint da keiner, den die wollen, Trainer werden zu wollen. Daniel, vielleicht fängst du mal mit deiner NRW-Erfahrung an. Da sind ja viele Fußballvereine, ich würde wetten, du sprichst da auch mit Verantwortlichen über dieses Thema. Feigst man da auch drüber, dass die Bayern erst den wollen, dann kommt er nicht, dann wollen sie den, dann kommt er nicht, wollen sie den nächsten. Läuft alles durch die Medien, wird alles öffentlich gesagt. Ich meine, das ist doch nicht FC Bayern. Also ich erinnere mich, als sie Pep Guardiola damals mal geholt haben, da haben die ein halbes Jahr gebaggert und keine Sau wusste davon.
Also feixen ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber es wird schon so ein bisschen kopfschüttelnd und auch so ein bisschen milde lächelnd da drauf geschaut und ja, also mit so einer kleinen Freude, dass nach den vielen Jahren Alleinherrschaft des FC Bayern jetzt mal da irgendwie auch tatsächlich so eine Art von Verzweiflung irgendwie sich breit macht und einfach Dinge so groß nicht funktionieren, dass da nicht einfach irgendwie mit bisschen Geld das repariert werden kann, sondern die haben ja jetzt echt ein Problem mit ihrer Trainersuche. Also das wird schon, glaube ich, mit einer gewissen heimlichen Freude zur Kenntnis genommen, aber ich glaube, sozusagen irgendwie sowas wie Schadenfreude oder so, das wurde hier den meisten Leuten gehörig abgewöhnt in den letzten 11 Jahren, weil man auch weiß, dass sich das ganz schnell dann doch wieder ändern kann und kippen kann.
Ja, Christopher, du lebst in München, du wirst wahrscheinlich jeden Tag damit konfrontiert. Was macht das mit dem Selbstverständnis der Bayern, diese ganzen Absagen? Das kennen die nicht so, oder?
Nee, das kennen die so wahrscheinlich nicht. Und trotzdem, ne, wenn man sich das Einzelfall für Einzelfall anschaut, dass jetzt plötzlich der Trainerpost, dass keiner mehr Trainer beim FC Bayern werden will, das stimmt ja so auch nicht. Aber es ist eben nicht so leicht, eben den richtigen Trainer auch, wie ich das vorher beschrieben habe, zu finden, der da eben auch alles akzeptiert oder die Rolle akzeptiert, die er in dem Club haben soll. Und deswegen, das war sicher auch ein Grund, warum Ralf Rangnick dann gesagt hat, nee, ich will lieber in Österreich bleiben. Und vielleicht auch, warum Julian Nagelsmann gesagt hat, DFB, und da wären wir vielleicht auch beim Thema Wertschätzung beim DFB, da, glaube ich, hat sich jeder gefreut, dass der bleibt beim FC Bayern. Na, war jetzt auch nicht jeder restlos überzeugt von dem Comeback von Nagelsmann. Also da spielen noch ein paar Sachen mit rein, aber jetzt ist, wenn du mich jetzt fragst, wer wird Trainer des FC Bayern,
das habe ich zwar nicht, aber kann ich gerne.
Ja, ich weiß es nicht. Und es ist auch wirklich, also, das ist schwer vorstellbar. Also es ist gerade irgendwie Hansi Flick, weiß ich nicht.
Soll ich mal einen Wahnsinnstipp raushauen?
Hau raus.
Martin de Michelis.
Ja, der hat sich, glaube ich, schon zu geäußert, ne? Und er hat gesagt, also.
Genau, ich glaube, der hat auch schon gesagt, er hat kein Interesse.
Also, ich glaube, er hat gesagt, ne, er hofft, dass sie nicht anrufen, weil ihm gefällt es eigentlich hier ganz, ganz gut in Buenos Aires. Wo man natürlich auch fragen könnte, genau, wenn man jemand sagt, er hofft, dass er nicht angerufen wird, will er vielleicht dann doch angerufen werden? Also, aber.
Aber ist nicht vielleicht auch ein grundsätzliches Problem, dass eigentlich jeder weiß, nur keiner spricht's aus, die wollen halt ab nächsten Sommer 2025 eigentlich Jürgen Klopp als Trainer haben, ne? Und eigentlich müssen sie doch jetzt jedem erzählen, du darfst jetzt für ein Jahr kommen, oder? Ist das nicht ein Problem?
Ja. Zum einen weiß ich nicht, ob sie, wahrscheinlich würden sie ihn schon nehmen, ist die Frage, will Jürgen Klopp das? Und irgendwie passt das auch alles, aber das mal alles ausgeklammert, das macht es natürlich nicht leichter. Aber ich glaube, wenn sie jetzt sich für jemand anders entschieden hätten, dann würden sie jetzt auch mehr als ein Jahr. Also ich glaube, sie suchen schon jemand, der nicht nur ein, sondern eher 2, 3, 4 Jahre der Trainer des FC Bayern werden kann. Okay. Ja, aber die Kandidaten, die gehen da langsam aus. Das stimmt.
Daniel, du kennst Jürgen Klopp noch aus Dortmund, nehme ich jetzt mal an.
Ja.
Was glaubst du, wird der wollen?
Das finde ich ganz schwer einzuschätzen. Also ich Ich glaube ihm sogar, dass er jetzt irgendwie tatsächlich erstmal zur Ruhe kommen möchte und sich sein Jahr freinehmen möchte und seine Gedanken sortieren möchte und sich dann auch in so einer langen Zeit quasi in aller Ruhe neu orientiert und mal fühlt, was für ein Leben er sich eigentlich wünscht und ob er darin zurück will in sozusagen diesen Club-Alltag der Nationalmannschaft. Das hat er ja mehrfach gesagt, fände er schon irgendwie auch mal eine spannende Option. Also deswegen, aber so wie ich Uli Hoeneß kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch schon mal durchaus irgendwie ein Gespräch geführt hat und einfach mal sich ausgetauscht hat und so ein bisschen vorgefühlt hat, ob da was möglich ist. Aber kann ich überhaupt nicht einschätzen, was dabei rauskommt und ob das für Jürgen Klopp interessant ist. Also was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass er jetzt kein Mensch ist, der wahnsinnig große Sympathien für die Bayern in sich trägt. Aber der ist halt auch ein Profi. Und wenn er da eine spannende Mannschaft und ein spannendes Projekt vorfindet, dann ist das auf keinen Fall ausgeschlossen.
Warum hat er keine Sympathien für Bayern? Wegen der alten Dortmund-Bayern?
Ach, der ist ja schon, hat sich, genau, der hat sich ja dann schon da reingesteigert in irgendwie diese Konkurrenz zwischen dem BVB und den Bayern rund um 2010, 11, 12 und hat das dann schon auch sehr glaubwürdig gelebt und ich glaube wirklich empfunden irgendwie, als dann Götze weggekauft wurde und so. Das hat die schon sehr geärgert und da gab es ja auch Auseinandersetzungen damals mit Matthias Sammer, der bei den Bayern war. Also und ich so von sowas muss nichts hängen bleiben, aber ich glaube, Fan des FC Bayern ist er nicht.
Ihr habt jetzt aber noch nicht getippt, wer Trainer wird.
Also Stand heute, ne, Freitag, das kann sich ja alles schnell ändern. Also es gab jetzt zumindest, also es ist ein Stück weit wahrscheinlicher geworden, dass sich irgendwie, dass Hansi Flick zumindest ein ernsthafter Kandidat ist.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Mir fallen ehrlich gesagt jetzt auch keine großen Namen.
Ob das eine gute Idee ist,
also, das also für ein Jahr, wenn dann doch Klopp kommt, Lucien Favre wäre doch mal so ein Jahr. Der ist doch mit Rummenigge befreundet. Die haben sogar zusammen Fußball gespielt, wenn mich nicht alles täuscht.
Das ist vor allen Dingen hat ein enges Verhältnis zu Max Eberl. Da die Verbindung gibt's ja aus Mönchengladbach noch. Aber ich weiß nicht. Also Lucien Favre ist jetzt wirklich schon.
Das ist dann schon.
Ich weiß nicht genau, wie alt, aber der wirkt.
Ein Regalfach.
Ja, also der wirkte jetzt nicht mehr so, als hätte er noch die Energie, um da irgendwie die Bayern zu modernisieren. Finde ich zuletzt. Insofern. Daran glaube ich nicht wirklich, dass Lucien Favre das macht. Also ich fände es eher spannend, mal vielleicht einen Versuch zu wagen mit einem jüngeren Trainer, der vielleicht noch nicht irgendwie wahnsinnig viele internationale Spiele auf der Trainerbank erlebt hat. Und das glaube ich auch nicht. Also das halte ich jetzt ehrlich gesagt auch für eine Fantasie, das von irgendwelchen Folkloristen. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Sag einen anderen Jungen, der dir einfällt, Bo Svensson.
Ja, also das klänge dann sehr nach Verzweiflung, aber wenn man sich da fachlich wirklich mit auseinandersetzt, wie es Christoph Freund und Max Eberl bestimmt tun werden, finde ich es jetzt nicht vollkommen abwegig, einfach jemanden zu nehmen, der ein sehr guter Fachmann ist und eine Idee hat, wie man mit dieser Mannschaft weiterarbeitet.
Können wir denn zumindest mal festhalten, der ganz perfekte Trainer, den gibt es jetzt gerade nicht, ganz offensichtlich.
Das wäre Xabi Alonso gewesen. Genau.
Genau.
Stimmt, der wäre ja für in einem Jahr dann auch noch wieder ein Kandidat. Okay, ihr Lieben, wir quatschen schon sehr lange. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage zum Bayern-Komplex und dann würde ich gerne noch mal ganz kurz ein paar wenige Minuten mit, denn es steht vor der Tür, die Europameisterschaft, auch da noch mal zumindest mal ein, zwei Meinungen von euch einholen. Aber letzte Frage zu den Bayern. Ist es jetzt in dieser Saison eine Ausnahme oder ist ab nächste oder spätestens übernächste Saison wieder alles wie früher, FC Bayern forever number one, zumindest in Deutschland? Oder verschiebt sich da gerade grundsätzlich was im deutschen Fußball?
Also ich glaube, dass sich tatsächlich grundsätzlich ein bisschen was verändert, was aber nicht nur am FC Bayern liegt und deren Problem, sondern ich glaube schon, dass jetzt in Leverkusen eine Mannschaft entstanden ist, die nicht einfach nach einem Jahr wieder auseinanderfällt. Die werden im nächsten Jahr gut sein. Der VfB Stuttgart hat sich super entwickelt und die haben jetzt durch ihre Kooperation mit Porsche und durch die erhöhten Einnahmen im neuen Champions-League-Format im nächsten Jahr auch eine sehr gute Basis, um sich da dauerhaft irgendwie auf einem sehr guten Niveau zu stabilisieren. RB Leipzig ist sowieso ein Konkurrent, der da oben mithalten kann. Dortmund wird auch hat auch eine ganz gute Grundlage, um jetzt irgendwie sich weiterzuentwickeln mit dem neuen Konstrukt da und Sven Mislintat, der zurück ist als Talenteentdecker. Und also ich glaube, dadurch, dass da mehrere Mannschaften jetzt irgendwie sich in der Tabellenspitze formieren, wird es nicht mehr so leicht sein für die Bayern, irgendwie da durch solche Saisons durchzumarschieren. Die werden mehr Widerstand haben in den Spielen und das macht vielleicht auch dann tatsächlich irgendwie dauerhaft das Meisterschaftsrennen spannender, ganz unabhängig davon, wie die ihre eigenen Probleme gelöst bekommen.
Sie haben, das muss man schon sagen, natürlich noch die meisten Möglichkeiten, daran hat sich nichts geändert. Aber was ich quasi fast schon ermunternd finde, oder da sollten sich andere Bundesliga-Vereine von ermuntern lassen, dass man mit einfach klugen Personalentscheidungen, das geht jetzt vielleicht nicht für Heidenheim, aber für die Leverkusens dieser Welt,
Frankfurt, die Bayern, könnte ich mal einwerfen hier, als Frankfurter also, Allgemeine Zeitung.
Wirklich, ja, wirklich. Ja. Also wenn die einfach mit über dann eine gewisse Zeit hinweg kluge Personalentscheidungen treffen, gute Führungskräfte einstellen, dann kann man in einer Saison auf jeden Fall auch die Bayern schlagen. Und die sollten auf keinen, also das ist auch, das wird mir auch ein bisschen immer zu klar, die Bayern haben die meisten Möglichkeiten, sagte ich. Aber dass sie 11-mal in Serie Meister geworden sind, das ist auch ein bisschen Versagen von den anderen Clubs gewesen.
Also wäre für euch eine Überschrift von wegen, die Dominanz der Bayern ist vorbei, würdet ihr unterschreiben?
Ich würde das unterschreiben, auch wenn ich eingestehen muss, dass ich mich sehr oft täusche mit solchen Prognosen. Aber jetzt würde ich das erstmal unterschreiben.
Und Christopher, du darfst auch oder kannst du dich dann in München nicht mehr in den Cafés sehen lassen?
Na, das dürfte ich natürlich. Ich weiß gar nicht, ob ich will, also aus fachlicher Sicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie 10-mal Meister werden. Vielleicht 7-mal oder 8-mal. Was dann immer noch Dominanz ist.
Das wäre schon noch Dominanz, aber es wäre zumindest ein bisschen mehr Spannung. So, und jetzt machen wir mal die Übergangsfrage. Was ist denn für den deutschen Fußball besser? Dominante Bayern oder, wenn auch andere Vereine top sind, was macht das aus unserer Nationalmannschaft?
Naja, wenn man auf 2014 schaut, auf die Weltmeisterschaft, da waren es ja die also so dominant wie da, ne, in Peak Pep Guardiola nach dem ersten Jahr. So dominant waren sie, das war die Saison, 90 Punkte haben sie damals geholt. Also so viel wie bisher noch keine andere Mannschaft. Ich glaube, Leverkusen können auch noch 90 erreichen, die Saison. Also das ist jetzt, kann man nicht sagen, dass das auch das nicht schon mal gut gewesen ist für den deutschen Fußball. Aber ich glaube jetzt gerade mit Blick auf diesen Sommer ist es schon ganz gut, weil es dadurch Julian Nagelsmann, dem Bundestrainer, vielleicht leichter gefallen ist, auch andere Spieler und zu nominieren, eine andere Struktur aufzubauen, als das vielleicht gemacht hätte, wenn die Bayern wieder so gut gewesen wären. Mal abgesehen davon, dass er dann vielleicht noch Bayern-Trainer wäre. Also das.
Ja, also ich finde das jetzt wirklich sehr, sehr spannend mit dem BVB im Champions League-Finale und den Bayern, wo ja jetzt bei den letzten beiden Länderspielen viele Spieler nicht dabei waren, auch aus Gründen, die jetzt nicht unbedingt die Entscheidung von Julian Nagelsmann waren, sondern Manuel Neuer war, glaube ich, verletzt und Sané war gesperrt. Und also ich finde schon, ist eine sehr, sehr spannende Frage, wie viel Bayern und Dortmund diese Nationalmannschaft während der EM verträgt und ob da nicht doch die Gefahr besteht, ohne jetzt irgendeinem einzelnen Spieler da was vorwerfen zu wollen, oder sozusagen auf die Qualität der einzelnen Spieler zu schauen. Aber es war ja sozusagen so eine Befreiung, die da stattgefunden hat, als nur noch ein Dortmunder zum Beispiel nominiert war und viele andere Neulinge dazugekommen sind und irgendwie so ein neuer Geist in der Mannschaft entstanden ist. Und ich glaube schon, dass man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein muss, wenn man das irgendwie bewahren will und ins Turnier rein retten will. Und das kann sich schon ändern, wenn nur Neuer und Sané, die auf jeden Fall zurückkehren, wieder zurück sind, ohne dass die jetzt irgendwas Böses tun oder so, aber wenn dann einfach doch wieder so eine Gruppe da ist, die irgendwie mit den ganzen Erinnerungen an die Turniere vorher belastet ist, also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das auf der Ebene zu managen und da bin ich sehr gespannt, wie Julian Nagelsmann das hinbekommt.
Unser Kollege Christian Kamp, der hat einen Kommentar geschrieben vor ein paar Monaten und da war die Überschrift weniger Bayern wagen. Vielleicht ist da was dran.
Also ich glaube das auf jeden Fall. Also gerade weil diese Mannschaft so belastet ist durch diese schlimmen Turniere zuletzt und insbesondere diese Katar-WM, wo die sich alle irgendwie auf die Nerven gegangen sind, wo alle schlecht gelaunt waren und sowas sitzt ja dann irgendwie in den Köpfen und wenn man dann da irgendwie wieder auf diese Leute trifft oder wieder in diesen Konstellationen zusammenkommt, dann ist das wirklich eine große Gefahr, dass da sozusagen solche Altlasten wieder in den Vordergrund rücken.
Freut ihr euch auf die EM? Mal wieder auf so einen Wettbewerb, was die deutsche Mannschaft angeht?
Doch, ich freue mich darauf. Also ich glaube, das klappt schon, dass die ganz gut spielen werden da. Und ich freue mich auch darauf, dass hier so viele andere Nationen zu Gast sind. Also das ist ja schon irgendwie, wenn da irgendwie keine Unglücke passieren, dann glaube ich, wird das ein schönes Fußballfest in diesem Sommer.
Also wenn wir über den Sport reden, ich bin optimistisch. Und ich war es eigentlich auch schon, als es nicht ganz so gut lief, weil das Talent und das irgendwie dann vielleicht die Grundlage, das Talent habe ich immer gesehen. Aber man muss das Talent halt ja richtig einzusetzen wissen. Mal schauen, ob der Bundestrainer es schafft.
Ihr beiden, lieber Daniel Theweleit und Christopher Melzer, danke euch sehr für das launige Gespräch. Und ich hoffe, wir hören uns dann spätestens kurz vor oder während der Europameisterschaft nochmal wieder. Also, macht's gut. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Das war's auch schon für heute. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich hoffe, Sie haben bis gerade eben durchgehalten. Mir hat's Spaß gemacht, auch mal nicht über Politik oder Wirtschaft zu reden, sondern über Fußball. So, und jetzt entlasse ich Sie in ein hoffentlich schönes, frühlingshaftes Wochenende. Machen Sie es gut. Ciao.